Ja, ihr Lieben, ich freue mich auch sehr, heute Morgen unter euch zu sein. Es ist wahrlich erhebend, mit euch zu singen, Gottesdienst zu feiern. Und mein Gebet ist, dass das Wort Gottes uns auch neu erhebt. Folgendes hat sich abgespielt. Ein Missionarsehepaar war zurückgekommen von Papua-Neuguinea, von Neubritannien. Früher hieß das mal Neupommern. Aber nachdem die Deutschen den Ersten Weltkrieg verloren hatten, hat sich das dann etwas geändert. Zurück in ihrem Heimatland wurden sie interviewt. Und nachdem das Interview schon fast zu Ende war, da platzt es aus der Journalistin heraus. Mit ihren Missionsaktivitäten haben sie wohl versucht, eine uralte Kultur zu verändern, ja, zu zerstören. Das war Margret Hobrich, die da interviewt wurde. Vielleicht kennt sie jemand von euch. Und sie sagt, ich halte mich zurück. Und dann, statt eine spontane Antwort zu geben, erzähle ich ihr von meinem guten Freund Peter aus Neubritannien, dessen Vater früh gestorben war. Und in seinem Stamm war es Sitte, die Witwe dann ebenfalls zu töten. Sie glaubten an Naturgeister, in ihrer Welt zweifelte keiner daran, dass eine Frau immer am Tode ihres Mannes schuld war und deswegen sterben musste. Das also sind die glücklichen Naturvölker. Das Ritual ist immer dasselbe, erkläre ich. Die Journalistin stutzt, ich fahre fort, die beiden Söhne. Einer ebenfalls mit Namen Peter schleppten ihre Mutter direkt nach dem Tod ihres Gatten in den Urwald, schlangen ihr eine Liane um den Hals und erwürgten sie. Und dann liefen sie voller Angst davon, aus Furcht, dass der Geist ihrer Mutter dann auch auf sie kommen könnte. Und dann fragt Margret Hobrich, die Journalistin, warum, meinen Sie, spricht man von Heidenangst? Die Journalistin verabschiedet sich nachdenklich. In der Zeitung kam dann ein positiver Bericht. Und ihr Lieben, wir haben hier anhand der Heilung des Blindgeborenen ein Beispiel dafür, wie das Licht von denen, die es hatten, wegging und zu denen kam, die es nicht hatten. Nun gab es ja, wie wir wissen, früher keine Kapiteleinteilung und ich greife das Ende auf von Johannes 8. Und dieses Johannesevangelium ist so reich. Man kann so verschiedenste Blickwinkel aufgreifen. Einige sagen, es sei das schönste Buch, das jemals geschrieben wurde. Geschrieben mit einem Wortschatz von kaum mehr als 600 verschiedenen Wörtern. Also dem Sprachschatz eines 6-jährigen Kindes. Und doch ist es das tiefste aller Evangelien. Es ist aufgebaut nach der Stiftshütte. Man kann es einteilen nach den jüdischen Festen. Es hat auch die Aufgabe aufzuzeigen, wie das Wort die Zeichen ablöst. Johannes 2, breche diesen Tempel ab. Nach 3 Tagen will ich ihn wieder aufrichten. Johannes 3, fragt Nikodemus, wie kommen wir in diesen neuen Tempel? Ihr müsst von neuem geboren werden. Johannes 4, wie geschieht die Anbetung? Der Vater sucht solche, die in Geist und Wahrheit ihn anbeten. Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Johannes 9, beweist es Jesus. Er rettet einen, heilt einen Blindgeborenen. Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben, er beweist es, er weckt Lazarus von den Toten auf. Das ist nur so ein Beispiel. Dieses Johannesevangelium, ich habe immer das Gefühl, ich kratze nur so irgendwie an der Oberfläche. Und je mehr man es liest, und dazu will ich euch ermuntern, desto mehr tun sich einem Dinge auf. Der Hauptschwerpunkt, es schildert Jesus als Gott. Matthäus beschreibt ihn als König, Markus als Knecht, Lukas als den wahren Menschen und Johannes als Gott. Und ich wiederhole mich hier gerne, größere Widersprüche kann es eigentlich gar nicht geben. Denn wer König ist, ist nicht Knecht. Und wer Mensch ist, ist ganz sicher nicht Gott. Aber in Jesus wird dies alles in wunderbarer Weise harmonisiert. Johannes also zeigt uns Jesus als wahren Gott. Gott geoffenbart im Fleisch. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Gott wurde Mensch. Und das feiern wir an Weihnachten. Das größte Wunder. Gott wurde Mensch. Und hier am Ende von Johannes 8 kommt es zur deutlichen Gottesoffenbarung. Und dort sagt Jesus, ehe denn Abraham ward, bin ich. Der Name Gottes, aramäisch Anihu, genau so hat sich Gott dem Mose am brennenden Dornbusch geoffenbart. Ich bin, der ich bin. Ehe denn Abraham ward, bin ich. Und wie reagieren sie darauf? Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Und ich sehe das prophetisch-typologisch. Er sagt ihnen ganz klar, ich bin euer Bundesgott. Aber sie lehnen ihn ab. Ablehnung. Ablehnung, die ja dann in der Kreuzigung gipfelt. Und jetzt schaut, Jesus verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Und Gott hat dies immer wieder angekündigt, dass er sich zurückziehen wird, wenn sie gegen ihn rebellieren. 5. Mose 31, so wird zu jener Zeit mein Zorn über sie ergrimmen. Und ich werde sie verlassen und mein Angesicht vor ihnen verbergen, dass sie verzehrt werden. Und wenn sie dann viel Unglück und Angst treffen wird, werden sie sagen, hat mich nicht all dies übel getroffen, weil mein Gott nicht in meiner Mitte ist? Ich aber werde zu jener Zeit mein Angesicht gänzlich verbergen, um all des Bösen willen, das sie getan haben, weil sie sich anderen Göttern zugewandt haben. Ein Kapitel später, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, ich will sehen, wo es zuletzt mit ihnen hinaus will, denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht. Sie sind Kinder, in denen keine Treue ist. Und das Gegenteil, die Bitte des Psalmisten, Psalm 80, Vers 20. O Herr, Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her. Lass dein Antlitz leuchten, so wird uns geholfen. Das hören wir fast jeden Sonntag. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Und hier in Johannes 8, in Jesus ist Gott greifbar nahe. Was wir gehört, was wir beschaut, was wir mit unseren Händen betastet haben, sagt Johannes später in seinem ersten Brief. Und er verbirgt sich. Sie lehnen ihn ab. Er verbirgt sich, er verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch. Jetzt geht Jesus zum Tempel hinaus, die Herrlichkeit des Herrn verlässt den Tempel. Er verlässt jetzt prophetisch gesprochen Israel. Und das haben wir ja auch im Alten Testament deutlich bei Hesekiel, wie die Herrlichkeit des Herrn den Tempel verlässt. Und dann steht in Hesekiel 11, Vers 23, und die Herrlichkeit des Herrn stieg mitten aus der Stadt und blieb stehen auf dem Berge, der östlich von der Stadt liegt. Das Schlimmste, was Israel passieren konnte, das Schlimmste. Die Herrlichkeit Gottes verlässt sie. Und dann wird die Herrlichkeit Gottes nicht mehr erwähnt. All die anderen Propheten nach Hesekiel bis Maleachi erwähnen sie nicht mehr. Sie kommt erst wieder zurück, und daran denken wir jetzt im Advent. Sie kommt wieder zurück mit der Menschwerdung Jesu. Das erste Mal wird sie in Lukas 2 erwähnt, bei der Geburt Jesu, die Hirten auf dem Felde, und da steht, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und Johannes fasst dies zusammen über Jesus, Mensch gewordener Gott, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit des Eingeborenen voller Gnade und Wahrheit. Und jetzt lesen wir zu Beginn von Johannes 9, und da er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt. Und auch das sehe ich heilsgeschichtlich typologisch. Hier Verwerfung, Gott verbirgt sich, geht vom Tempel hinweg, und da ist jetzt einer am Wegesrand, blind geboren, ein Bild für die Nationen. Sie haben kein Licht, sie sind ohne Erkenntnis Gottes sozusagen am Wegesrand. Und weil Israel seinen Messias verwirft, geht das Heil zu den Nationen. Blind geboren, ohne göttlichen Ratschluss, er ist sozusagen die Krumen, die vom Tisch seines Herrn fallen. Und wir lesen ja in Römer 11, wie Paulus sagt, dass durch ihren Fall, also dem Straucheln der Juden, das Heil den Nationen, den Heiden, zuteil wurde. Und in Apostelgeschichte 13, als Paulus in der Synagoge in Antiochien in Pisidien den Leuten dort das Evangelium von Jesus Christus vorlegt, wird er gebeten, es am folgenden Sabbat nochmals zu tun. Und dann versammelt sich fast die ganze Stadt und wir lesen, wie die Juden voll Eifersucht wurden. Paulus widersprachen und lästerten. Und dann kommt dieses Zitat von Paulus und Barnabas. Euch musste das Wort Gottes zuerst gepredigt werden. Da ihr es aber von euch stoßet und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Jesus geht hinweg, ein Blindgeborener am Wegesrand, ein Bild für die Nationen. Da ist also dieser Blindgeborene und seine Jünger fragten ihn und fragten Jesus: Meister, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und das ist hier ja wirklich eine merkwürdige Aussage. Und die haben tatsächlich die New Age Anhänger aufgenommen, um sagen zu können: Seht ihr, die Bibel kennt auch Karma und Reinkarnation. Weil wie soll er gesündigt haben? Das kann ja nur vor seinem Leben geschehen sein. Also muss er schon mal gelebt haben. Die Jünger fragen den Herrn: Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Dass er ist blind geboren. Nun, das hat uns Fruchtenbaum erklärt. Das hat natürlich überhaupt nichts mit Hinduismus oder Reinkarnation zu tun. Nein, das hängt zusammen mit rabbinischen Lehren. Dass der Fötus in den ersten Wochen und Monaten entschieden hat, ob er sich an die Mutter anschmiegt oder ob er gegen die Mutter ausschlägt. Wenn er sich an die Mutter anschmiegt, dann wird es ein gutes Kind. Wenn es gegen die Mutter ausschlägt, dann hat er schon gesündigt und wird ein böser Mensch. Wahrscheinlich haben Sie das von der Geschichte von Rebekka mit Jakob und Esau im Mutterleib irgendwie abgeleitet. Der Prophet sagt ja in Hosea 12, schon im Mutterschoß hielt er seines Bruders Verse. Luther übersetzt, hat er seinen Bruder betrogen. Jakob heißt ja Fersenhalter, listiger, auf Schwäbisch Schlitzohr. Und daraus haben die das irgendwie abgeleitet und deswegen fragen die Jünger, ob er gesündigt haben könnte. Nein, weder Reinkarnation noch diese antike Vorstellung und leider, in manch frommen Kreisen herrschende, furchtbare Lehre, dass immer wenn Unglück da ist, Sünde da gewesen sein muss. Und ich bin froh, dass das hier steht. Der Herr weist es zurück. Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Und dann leitet der Herr diesen Heilungsprozess ein. In einer uns merkwürdig erscheinenden Form. Er nimmt Erde, speit darauf, macht einen Teig daraus, streicht ihm den Teig auf die Augen. Und wir fragen uns ja, wieso hat er den Mann nicht sofort geheilt? Hätte er ja tun können. Einfach ein Wort. Nein, er tut es nicht so. Und dahinter steckte ein Plan. Er soll nämlich zum Teich Siloah gehen, um sich zu waschen. Und das, ihr Lieben, war nicht einfach, dorthin zu kommen. Wir befinden uns auf dem Laubhüttenfest. Ich sagte vorhin, Johannes kann man einteilen nach den Festen. Und dieses Laubhüttenfest hatte zwei Höhepunkte. Das eine war das Fest der Leuchter und da war ganz Jerusalem erleuchtet und sollte erinnern an die Schechina-Herrlichkeit Gottes. Und es ist bemerkenswert, wie der Herr das aufgreift in Johannes 8, wo er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und der andere Höhepunkt war das Fest des Ausgießens des geschöpften Wassers. Und auch das greift der Herr auf in Johannes 7, aber am letzten, dem großen Tage des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und bei diesem Fest des Wasserausgießens ging man täglich in einer von den hohen Priestern angeführten Prozession bei diesem einwöchigen Fest, beim Laubhüttenfest, vom Tempel zum Teich Siloah hinab. Und das ging über ziemlich viele Stufen, schöpfte mit goldenen Gefäßen Wasser und goss dieses dann feierlich auf dem Tempelberg in das eherne Meer, diesem Waschbecken, umrundete den Brandopferaltar und sang dabei Jesaja 12, sie werden mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Und in der Bibel ist dieses Schöpfen des Wassers gewöhnlich ein Hinweis, eine Allegorie für die Sehnsucht nach dem Geist Gottes. Und genau diesen kündigt Jesus ja an, indem er sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und am siebten Tag, dem letzten Tag des Festes, wurde der Brandopferaltar in dieser Zeremonie gleich 7-mal umrundet. Der Blindgeborene musste also zu diesem Teich Siloah hinab. Er war ja noch blind. Und dort waren die meisten Menschen versammelt. Und so war dieses Wunder derart öffentlich, dass da jetzt eine Aufregung entstand. Der Blinde wurde geheilt vor den Augen der religiösen Elite. Und jetzt stehen die da mit abgesägten Hosen. Ohne Entschuldigung. Ohne ausweichen zu können. Und das war eine Erschütterung für sie. Denn die Heilung eines Blindgeborenen galt als spezifisch messianisches Wunder. Drei Wunder gab es zur Zeit Jesu, die nach eigener Lehre, nach der Lehre des Talmud, der Überlieferung, der mündlichen Überlieferung der Pharisäer, als messianische Wunder deklariert wurden. Wenn diese geschehen, wenn das passiert in Israel, dann muss der Messias da sein. Die Heilung eines Aussätzigen, ein messianisches Wunder. Warum? Kein Israelit wurde seit der Zeit Mose, seine Schwester Miriam war das, mehr vom Aussatz geheilt. Nur einer, und zwar Naaman, aber das war ein syrischer Feldhauptmann, kein Israelit. Dann die Heilung eines Taubstummen galt als messianisches Wunder. Warum? Die Juden kannten sowas wie Dämonenaustreibung, Exorzismus, und sie taten es, indem sie fragten, wie heißt du? Jesus greift es übrigens auf in Markus 5. Als er den besessenen Gerasener heilt, fragt er ihn, wie heißt du? Legion, denn es sind viele. Und so konnten natürlich die Juden per Definition keinen Taubstummen heilen. Der konnte nicht reden. Das musste ein messianisches Wunder sein. Und das dritte messianische Wunder, die Heilung eines Blindgeborenen. Und deshalb kommt es jetzt zum Da führten sie ihn, den Blindgeborenen, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete. Nun fragten ihn wiederum auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Und ihr Lieben, weil das so derart gegen ihre gewohnte Vorstellung war, wenn etwas geschieht, das nicht in unseren normalen Erfahrungsrahmen passt, dann fragen wir nicht nur einmal. Wie war das? Blind geworden? Jetzt geheilt? Ich kann mich erinnern, ein Prediger erzählte mal, wie seine Frau von Krebs geheilt wurde, von einer Nacht auf die andere. War weg. Dann habe ich auch gefragt, von einem Tag, das kann doch nicht sein, von einem Tag, nochmal, von einem Tag auf den anderen. Sie fragen also mehrmals. Da fragten sie wiederum, Vers 17, Vers 24, sie fragten nochmals, wie bist du sehend geworden? Er sprach zu ihnen, einen Teig hat er auf meine Augen gelegt und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Da sprachen sie wiederum zu dem Blinden, was sagst du von ihm, dass er dir die Augen geöffnet hat? Er sprach, er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden sei, bis sie die Eltern des Sehendgewordenen gerufen hatten. Und jetzt folgt das Verhör der Eltern. Und die sagen in Vers 21, wieso er sehend geworden ist, wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fraget ihn, er ist alt genug. Er kann für sich selbst reden. Das sagten seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn einer ihn als den Christus anerkennen würde, er aus der Synagoge ausgestoßen werden sollte. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Und dann kommt das zweite Verhör. Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Das muss man sich mal vorstellen. Also die klassische Vorverurteilung. Der Einzige, der das Gesetz Mose gehalten hat, der einzige Mensch, der jemals ohne Schuld, ohne Sünde über diese Erde wandelte, Jesus. Und diesen soll der Blindgeborene jetzt zur Ehre Gottes als einen Sünder bekennen. Und seht die Blindheit der Pharisäer, die damit verbunden ist. Dass dieser Mensch, Jesus, ein Sünder sein soll. Aber wir brauchen gar nicht auf diese Leute zu schauen. Es sieht ja in der modernen Theologie nicht viel besser aus. Wenn du sagst, Jesus war sündlos, dann fängt es schon an zu knistern. Was auf keinen Fall. Jungferngeburt, nein, Illusion. Jesus gleich Gott, unmöglich. Und wie antwortet jetzt der Blindgewesene? Mit seinem persönlichen Zeugnis. mit dem, was er persönlich mit Gott erlebt und erfahren hat. Da antwortete jener und sprach, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und das ist unser stärkstes Zeugnis. Wie oft haben wir das erlebt? Also wie kannst du glauben, die Bibel ist doch bloß von Menschen geschrieben und Gott, der Schöpfer, ist doch unwissenschaftlich, das Grab war bestimmt auch leer und so weiter. Aber dann können wir sagen, ja, aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Bei uns zu Gast waren vor 2 Wochen ein Ehepaar aus dem Schwarzwald, wir haben sie kennengelernt im Urlaub und ich bin so ein bisschen an ihm dran. Habe ihm einen sehr guten Vortrag von Werner Gitt über, da geht es um eine starke Beweisführung für die Schöpfung aus genetischer Sicht, Information und so weiter. Da sagte er mir, ja, ich bin jetzt schon bald 50 Jahre alt, ich habe mich entschieden, den Kram brauche ich nicht. Das schluckt man natürlich erstmal, gell, wenn man so von Jesus schwärmt. Aber wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe einfach erzählt, wie ich Gott erlebt habe. Ich war blind, das weiß ich, aber jetzt, und das weiß ich noch deutlicher, kann ich sehen. Und ich konnte ihm sagen, seit meiner Hinwendung zur Jesus-Bekehrung habe ich keine Sekunde mehr an Gott gezweifelt. Gott war realer als diese Kanzel für mich. Ich habe ihn erlebt. Das ist unser stärkstes Zeugnis. Ich weiß, ich war blind, aber jetzt bin ich sehend. Zurück zum Text. Sie sprachen wiederum zu ihm, was hat er mit dir gemacht? Wie tat er dir die Augen auf? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht darauf gehört. Was wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Dieses zweite Verhör, der Grund ist, sie wollen das nicht wahrhaben. Denn ihnen war nach ihrer eigenen Lehre klar, wenn ein Blindgeborener, also nicht einer, der mal sehen konnte und dann blind wurde, sondern einer von Geburt an blind, wenn der geheilt wurde, dann ist der Messias in unserer Mitte. Also was machen wir jetzt? Hin und her, Entzweiung, nochmal verhören, wie war das, stimmt das wirklich? Und dann, sie schmähten ihn und sprachen, du bist sein Jünger. Wir sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Sie schwören also auf Mose. Da antwortete der Mensch und sprach zu ihnen, das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisset, woher er ist. Und er hat doch meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Seit die Welt steht, ist nicht gehört worden, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan hat. Also das war absolut einmalig, noch nie geschehen. Und das ist auch ein Hinweis auf das, was Jesus ein paar Kapitel später sagt. Hätte ich nicht die Werke unter ihnen getan, die kein anderer getan hat, kein anderer, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie dieselben gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Und was passiert jetzt? Jetzt hat der Blindgeborene es gewagt, die Pharisäer zu belehren. Und eigentlich hat er ihnen ja nur ihre eigene Lehre vorgetragen. Und die Pharisäer belehren, also das war kein leichtes Unterfangen. Und deshalb überrascht uns ihre Reaktion nicht. Sie schmeißen ihn hinaus. Du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren. Raus. Und es wiederholt sich. Das Volk verwirft zuerst den Herrn und dann seine Jünger. Du, ein Bettler, ein Blinder, willst uns lehren? Nein. Sie haben ihn verachtet. Arme Leute mussten ihrer Meinung nach nicht richtig mit Gott gewandelt sein. Also des Segens Gottes verlustig sein. Und deshalb haben sie verachtet. Denn sie selbst waren ja gehorsam. Gott gehorsam. Und deshalb wohlhabend. Steht ja auch in 5. Mose 28. Es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes wirklich gehorchst und darauf achtest, nach allem zu tun, dann wirst du Segen erfahren. Gesegnet wird sein dein Korb, dein Backtrog, die Frucht deines Leibes und so weiter. Und deshalb taten sie sich so schwer mit den Worten Jesu, zum Beispiel aus Lukas 16, dass das, was vor den Menschen angesehen ist, Gott ein Greuel ist. Und dass es der arme Lazarus ist, der vor Gott gerechtfertigt ist und nicht der reiche, Klammer, selbstgerechte Mann. Also, da prallte schon was aufeinander. Hier ein Bettler, ein Blindgeborener, der will uns belehren? Niemals. Raus mit dir. Und Jesus hört davon. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, auf das ich an ihn glaube? Und Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen. Und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr. Und fiel vor ihm nieder. Und man kann auch sagen, betete ihn an. Proskyneo, das griechische Wort heißt niederfallen, wird auch mit anbeten übersetzt. Und wir haben hier jetzt, ihr Lieben, vier Phasen wachsender Erkenntnis bei diesem Blindgeborenen. Erstens, er sagt in Vers 11 auf die Frage, wer ihn geheilt hat, der Mensch, der Jesus heißt, machte diesen Brei. Und das ist ja schon mal ein gewisser Erkenntnisstand. Im Kommunismus hatte man nach der russischen Revolution längere Zeit gelehrt, dass Jesus nie gelebt habe. Seine reine Erfindung. Also einfach dieser eitle, narzisstische Wunsch eines Herodes, man zittert um seine Macht, um seinen Thron und deshalb, Jesus darf es nicht geben. Nach der Wende, ich komme ja von der Schweizer Grenze, 50 Meter Abstand, man hört es vielleicht noch ein bisschen. Da kamen aus dem fernen Nordosten, also Usedom, polnische Grenze, Bundesgrenzschützer an die Schweizer Grenze. Und ich war so im ersten Feuer mit Jesus, habe ihm von Jesus erzählt. Der sagte mir, Jesus habe ich noch nie gehört. Noch nie gehört. Das konnte ich fast nicht glauben. Also der Kommunismus war dort erfolgreich. Zweite Phase. Als sie ihn fragten, was sagst du von ihm, dass er dir die Augen aufgetan hat? Er sprach, er ist ein Prophet. Ein Prophet war schon gewaltig. Der konnte Dinge tun, die ein Normaler nicht konnte. Propheten Elia, Elisa haben sogar Tote auferweckt. Und deshalb ist das, Totenauferweckung, kein messianisches Wunder. Prophet also, zweite Phase der Erkenntnis. Dritte Phase, er erkennt, Vers 33, dass Jesus von Gott ist. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Wie könnt ihr denken, dass dieser Mensch ein Sünder ist? Gott hört doch Sünder nicht. Das hat man von Anbeginn der Welt nicht gehört, dass ein Blindgeborener geheilt wurde. Wenn der nicht von Gott ist, dann wäre das nie geschehen. Und die vierte Phase, Vers 38, ich glaube, Herr, und er betete ihn an. Und schaut, was Jesus jetzt in Vers 39 sagt. Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen. Haben wir das richtig gehört? Wir alle wissen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an den Glauben nicht verloren gehe. Oder Johannes 12, denn ich bin nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu, dass ich die Welt rette. Aber hier steht, ich bin zum Gericht in die Welt gekommen. An Jesus scheiden sich die Geister. Warum? Er sagt es selber, auf dass die, welche nicht sehen, sehend werden. Und die, welche sehen, blind werden. Zu Beginn des Kapitels sagt Jesus, ja, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Also es wird finster. Und dann fragen die Pharisäer, sind denn auch wir blind? Und der Herr sagt, wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun ihr aber saget, wir sind sehend, so bleibt eure Sünde. Und wir sehen, wie das Licht von uns wegging. Wir, die wir mal die Reformation, ein geistliches Erbe hatten und sich Gott jetzt ganz anderen Völkern zuwenden. Und die, die meinen, dass sie das Licht haben, immer mehr in die Finsternis abgleiten. Ein Professor für Kommunikation hatte seinen Studenten den Auftrag gegeben, sie sollen ein Blatt Papier nehmen, den Namen Jesus darauf schreiben, das Blatt Papier auf den Boden legen und mit den Füßen darauf herumtrampeln. Und wo hat sich das abgespielt? In einer Universität in Florida. Es hat einige Wogen bewirkt, aber dann hat sich die Sache wieder beruhigt. Und ein Student, nur ein Student war nicht bereit, da mitzumachen. Er hat sich geweigert, auf dem Namen Jesus herumzutrampeln. Und das war ein Mormone. Und der wurde dann entlassen. Und das in Amerika. Die ersten 103 Universitäten Amerikas wurden von bibeltreuen Christen gegründet. Harvard war ein gottesfürchtiger Calvinist. Und sie haben Harvard gegründet, 1636 war das, mit der Erklärung, dass sie sich nicht zum Vorwurf machen lassen wollten, keine Diener am Worte Gottes ausgebildet zu haben, wenn ihre Gebeine einst unter der Erde sein würden. Deshalb wurde Harvard gegründet. Harvard heute eine Hochburg des Atheismus. Und jetzt muss ich Luther zitieren. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin ein Lutherfreund. Dieser Mann hat Deutschland mit dem Wort niedergerungen. Und er sagt zu Johannes 12,35, es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch, wandelt dieweil ihr das Licht habt, dass euch die Finsternis nicht überfalle. Und dazu schreibt Luther, vor 500 Jahren war das, und ich denke, das ist heute womöglich aktueller denn je. Die Predigt des Evangeliums ist keine ewig währende, bleibende Lehre, sondern sie ist wie ein fahrender Platzregen, der dahinläuft. Was er trifft, das trifft er. Was fehlt, das fehlt. Er kommt aber auch nicht wieder, bleibt auch nicht stehen, sondern die Sonne und Hitze kommen hernach und lecken ihn auf. Das gibt auch die Erfahrung, dass an keinem Orte der Welt das Evangelium lauter und reiner bleibt über eines Mannes Gedenken, also eine Generation. Sondern solange die geblieben sind, die es aufgebracht haben, ist es gestanden und hat zugenommen. Wenn dieselben dahin waren, so war das Licht auch dahin. Folgten alsbald Rottengeister und falsche Lehrer. Liebe Brüder, kauft dieweil der Markt vor der Tür ist. Also er hat erkannt, diese Zeit der Reformation ist ein besonderer Gnadenakt Gottes. Eine Wolke des Segens, die über die deutschen Lande dahinglitt. Und er sagt, sammelt, weil es scheint und gut Wetter ist. Brauchet Gottes Gnade und Wort, weil es da ist. Es ist bei den Juden gewesen, aber hin ist hin. Sie haben nichts mehr. Paulus brachte es nach Griechenland, aber hin ist hin. Nun haben sie die Türken. Rom und Italien haben es auch gehabt, aber hin ist hin. Jetzt haben sie den Papst. Sagt Luther. Und jetzt kommt's. Ihr Deutschen dürft nicht denken, dass ihr es ewig haben werdet. Denn der Undank und die Verachtung wird es nicht lassen bleiben. Wir haben das vorhin schon im Gebet eigentlich rausgehört. Jesus sagt in der Bergpredigt, trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und solches alles wird euch hinzugefügt werden. Das, was hinzugefügt wurde, das wollen wir behalten. Den Reichtum, den Fortschritt, die Freiheit. Aber das sind doch alles nur Nebenprodukte. Dort, wo das Evangelium ins Herz gelangt. Alles Nebenprodukte der Furcht Gottes, Nebenprodukte der Reformation, des geistlichen Aufbruchs. Aber den Urheber all des Guten, den wollen wir nicht mehr. Je umfangreicher unser Wissen wird, je aufgeklärter wir sind, desto kritischer gehen wir mit Autoritäten um, sagte die Medizinethikerin und Vorsitzende des Europäischen Ethikrates Christiane Woben in einem Interview. Und ich füge hinzu, desto weniger meinen wir, der höchsten Autorität nicht mehr zu bedürfen. Ich komme allmählich zur Landung. Nicht, dass aus dem Schnitzel zu Hause noch ein Rauchopfer wird. Ihr habt lange ausgeharrt. In Matthäus 12 wird die Schönheit und die Herrlichkeit des Messias neu offenbart. Er ist der Maschiach, der Gesalbte, griechisch Christus. Und gesalbt wurden Könige, Priester und Propheten. Gleichzeitig wird aber auch das Gericht über jene Generation angekündigt, die ihn verworfen hat. Und deshalb, liebe Seele, lass dich wieder neu von der Herrlichkeit des Herrn überwinden. Advent, das Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Advent, das Wort ward Fleisch. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Weihnachten, Gott wurde Mensch. Lass dich neu überwinden, neu entfachen. Was für einen herrlichen Herrn haben wir. Und hier in Matthäus 12 sagt der Herr, ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Und der Tempel stand ja in Beziehung mit der Priesterschaft. Mit anderen Worten, einen größeren Priester gibt es nicht als den Messias. Und dann sagt Jesus einige Verse weiter, die Leute von Ninive werden auftreten im Gericht, wieder dieses Geschlecht, und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Predigt des Jona hin. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Und Jona war ein Prophet. Ein Vers weiter, die Königin von Mittag wird auftreten im Gerichte wieder dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Salomo war der König schlechthin, der Größte, den wir je hatten. Hier ist Größeres als der Tempel, hier ist mehr als die Priester, hier ist mehr als die Propheten, hier ist mehr als die Könige. Hier ist der wahre Gesalbte. Hier ist der wahre Messias. Hier ist Jesus Christus, der Herr der Herrlichkeit. Ich möchte schließen mit der Geschichte der Verleumdung durch Petrus. Wir kennen sie alle. Petrus, und wenn dich alle verraten, ich nicht, ich will mein Leben lassen für dich. Und der Herr sagt, mein Leben willst du lassen, dein Leben willst du lassen für mich? Wahrlich, ich sage dir, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und wir wissen, was geschieht. Er verleugnet dann den Herrn. Und jemanden verleugnen heißt ja eigentlich, man wendet ihm den Rücken zu. Ich kenne diesen Menschen nicht. Und dann steht in Lukas 22, Vers 61, so ein einmaliger Satz. Wir kennen ihn. Der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Diesen Blick wünsche ich uns. Es gibt kaum eine Bibelstelle, die so sehr die Gnade Gottes, die uns im Evangelium zuteil wird, ausdrückt, dass der Herr sich uns, die wir ihn abgelehnt hatten, tot in Sünde und Übertretung, taub, blind geboren für die Ratschlüsse Gottes, dass er sich uns zuwendet. Und jeder Mensch, der jetzt durch das Evangelium geistlich das Antlitz Gottes erblickt, der zerbricht. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Der Herr hätte allen Grund gehabt, auch zu ihm zu sagen, wer mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Ich kenne diesen Menschen nicht. Er wandte sich um, er wendet sich um, er wendet sich uns zu und dann sieht Petrus die Augen seines Herrn. Und das erfüllt sich ja dann sichtbar, Sacharja 12, aber über das Haus David und über die Bürger von Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Das erfüllt sich dann, wenn das Volk der Juden ihn erkennen wird. Und ähnlich schon vorausschattend bei Petrus hier im Palast des Hohen Priesters und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind und sie werden bitterlich über ihn weinen. Petrus weinte bitterlich, wie man bitterlich weint über einen Erstgeborenen. Und das bewegt uns. Es berührt uns, wenn wir sehen, wie Menschen durch die Gnade Gottes angerührt werden, wie Menschen durch diesen Blick des Herrn umkehren. Ich bin zum Gericht in die Welt gekommen, aber damit die da blind sind, sehend werden. Und hüten wir uns vor der Pharisäerfalle, dass wir denken, wir wissen schon genug, wir sehen schon genug. Wenn wir neu in die Gegenwart Gottes kommen, dann wird es uns wie Petrus, dann zerbrechen wir vor dem Herrn. Dann bitten wir ihn, er möge uns neu die Augen öffnen, dass wir das Licht erkennen, welches in die Welt kommt, um jeden zu erleuchten. Er möge uns neu anrühren.